Hat sich die Art und Weise, wie wir uns kleiden, wie wir rausgehen und was wir anziehen, geändert? Also am Sonntag stand in der Zeitung, dass sich Menschen legerer anziehen, auch nach draußen gehen und das kombinieren mit teuren Sachen. Das ist ein ganz neuer Look. Also der Jogginganzug, der auch viele 100 Euro kosten kann, gepaart noch mit was Elegantem, das ist dann ein neuer Look. Wie das Serge Lochthofen findet, das werde ich ihn fragen. Hallo Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche, natürlich unseren Zuhörern auch. Ich habe keine Jogginghose, insofern sage ich mal, kann ich Ihnen gar nicht so beratend zur Seite stehen. Ja, ich sehe natürlich draußen die Leute rumlaufen, aber ich finde insgesamt, das ist Frühling, oftmals Sonnenschein und die sind alle sehr dunkel angezogen, fast wie im Mittelalter. Ich weiß es nicht, ob mir das so richtig gefällt. Ich bin ja jemand auch, der viel früher viel schwarz getragen hat. Jetzt bin ich mehr bei blau angekommen. Also insofern sage ich mal, diese Modeerscheinung, Aldi mit Armani oder Versace zu kombinieren, das ist ja aber nicht ganz neu.
Ja, ist nicht neu. Na, Sie sind ein eleganter Mensch. Also ich habe Sie eigentlich immer elegant mit Weste gesehen. Also Stil ist für Sie wichtig. Ich habe mich auch mal dagegen gesträubt, so eine Fahrradhose anzuziehen, so ein Trouser, so regenabweisendes Zeug und diese Funktionskleidung, das ist ja auch nicht gerade stilvoll. Heute habe ich das erste Mal, das ist eigentlich mein Geständnis, ich hoffe, Sie verzeihen mir, ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine Fahrradhose angezogen, die natürlich furchtbar hässlich ist, aber eben tatsächlich praktisch und den Regen abhält, nachdem ich letzte Woche total durchgenässt wie ein nasser Sack nach Hause gekommen bin auf dem Rad.
Wir bewundern Sie natürlich sehr, dass Sie trotz dieses Wetters, was da draußen, wenn man raussieht, ja noch nicht gerade toller Frühling ist, mit dem Fahrrad fahren. Also Sie sind schon einmal in der Zukunft und dann so eine Hose, ich vermute mal, die werden in der Zukunft alle so eine Hosen tragen. Mhm. Insofern, ich glaube, es ist niemandem außer Ihnen aufgefallen, dass Sie sowas hatten.
Ja, das hat auch wahrscheinlich ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun. Die schwindet ja dann auch mit zunehmendem Alter nicht immer.
Na, das kann ich nicht so bestätigen. Ja. Also ich weiß es nicht, gerade im Gegenteil. Ich meine, man muss ja mit dem Alter aufpassen, dass man nicht widerlich aussieht. Natürlich gibt es solche und solche Exemplare, das wissen wir. Aber insgesamt, glaube ich, gehört schon dazu. Wir haben die Möglichkeit, uns halbwegs vernünftig anzuziehen und halbwegs vernünftig zu essen. Gehört ja auch zur Eitelkeit mit dazu zum Teil. Wir sollten es auch tun. Ich glaube, auch die Menschen sind einem sympathischer, die ordentlich gekleidet sind.
Merken Sie, das ist, wir reden um den heißen Brei herum.
Welchen Brei denn schon wieder? Was haben Sie denn für einen heißen Brei?
So heiß war er natürlich nicht, aber diese Wahlkampfberichterstattung habe ich immer Fremdscham und es schmerzt mich. Ich muss es mir angucken, aber trotzdem... Diese Sonntage nach 18 Uhr, ganz speziell. Ich möchte am liebsten rausgehen, abschalten, aber bleib dann doch dabei. Wie geht's Ihnen an solchen Wahlsonntagen?
Naja, ich bin da ja eine doppelte Person. Privat könnte ich mir vorstellen, dass man da jetzt wahrscheinlich im Garten sitzt, wenn es denn nicht gerade so kalt ist wie gestern, und ein Glas Wein trinkt. Aber ich bin Journalist durch und durch. Insofern habe ich da nicht frei an so einen Tag. Und schon nachmittags merke ich auch, dass da die Unruhe steigt. Egal, wie jetzt die Prognosen sind und egal, wie überraschend dann am Ende etwas passiert oder wie gestern eben halt ohne Überraschung das Ganze abläuft. Es gehört schon zum politisch denkenden Menschen, Homo sapiens, dass er einfach solche Sachen mitnimmt. Die sind ja auch nicht unwichtig. Insofern war es schon spannend und wir haben ja in Thüringen auch eine Wahl in diesem Jahr und auch noch die Bundestagswahl alle zusammen. Ich würde mal sagen, da rollt schon etwas auf uns zu und insofern war Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz natürlich wichtig.
Hat das alles was mit uns zu tun oder sind das immer Landtagswahlen? Wird ja immer georakelt. Das ist jetzt aber schon die Wortspielverantwortlichen bei Spiegel Online, die haben sich heute selber übertroffen. Der Erfolg mit der Dreierampel, also Dreier mit Y, und der Ampelmann, da ist Scholz gemeint. Gab es bei der TH auch ein Wortspielverantwortlichen bei der Thüringer Allgemein?
Ja, es gibt immer den Lust der Kollegen. Ich fand es immer bei der Taz, also die hat das eigentlich sehr konsequent und gut gemacht. Und das war auch für ihre, sag mal, leicht alternativ Kreuzberg angehauchten Leser natürlich auch immer sehr schön. Das ist ein richtiges Experimentierfeld gewesen. Für eine Regionalzeitung, aber auch für Spiegel, sag ich mal, kann man das im Internet machen. Aber in der richtigen, in der gedruckten Ausgabe wird das viel ernster genommen, weil es natürlich dann auch sozusagen liegt und man sieht es. Und da werden oft die Wortspiele wieder rein Plattitüden einfach nur noch. Und insofern sage ich mal, das Schwerste und das Schlimmste in der Zeitung war immer Humor, weil er immer grundsätzlich missverstanden worden ist. Und so die Wortspielereien, manchmal gelingt es einem, aber oftmals sind sie auch nur peinlich.
Ja, dann, ich rede schon wieder um den heißen Brei herum, also Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zu Baden-Württemberg habe ich so eine Beziehung irgendwie, da habe ich einen Bezug dazu, Rheinland-Pfalz gar nicht so sehr. Wie steht es bei Ihnen? Haben Sie einen Bezug zu diesen Bundesländern?
Sie sind Gera, Sie sind mehr nach Polen orientiert. Natürlich, Erfurt ist und Mainz, das ist ja sozusagen eine Hassliebe seit Jahrtausenden, fast seit Bonifatius, der hat uns ja dahin verkauft. Also insofern, auch nach dem Mauerfall kam ja Rheinland-Pfalz hierher. Viele Leute, die hier leben, kommen aus Rheinland-Pfalz. Das heißt also, da gibt es schon eine intensivere Beziehung in diese Richtung. Insofern interessant für uns natürlich, wir sind ja verbunden über Bernhard Vogel mit der ganzen Geschichte. Der ist ja damals weggeputscht worden, 88, von den eigenen Leuten. Und seit 30 Jahren regieren die Sozialdemokraten, obwohl vor jeder Wahl gesagt wird, also das eigentlich in sich konservative Land. Also es geht auch so rum, auch wenn die Leute konservativ sind. Und eines haben die beiden Wahlen gemeinsam. Interessant ist, in Baden-Württemberg die Grünen ganz weit vorne wie eine Volkspartei. In Baden-Württemberg keine 10%, wenn ich mich jetzt richtig an die Zahlen erinnere. Und genauso umgedreht in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer noch besser als der Kretschmer abgeschnitten, aber die SPD bei 10% irgendwo in Baden-Württemberg. Das heißt, hier geht es wirklich nicht um die Parteien, hier geht es um die Person. Das haben wir in letzter Zeit immer wieder festgestellt. Das ist auch in Thüringen der Fall. Also immer alle Versuche, wenn Ramelow hier eine Wahl gewonnen hat, in der Berliner linken Zentrale zu verkünden, das sei jetzt ein Sieg der Linken gewesen, das ist Unsinn. Und es zeigt sich, wenn jemand präsidial, vernünftig, nachdenklich ein Land regiert, selbst in diesen schweren Zeiten, kann er nur gewinnen. Es sei denn, er stolpert selber über sich selbst.
Der Maskenskandal, den möchte ich ja gar nicht drüber reden, aber müssen wir eigentlich machen, weil wenn...
Das ist nur der Anfang.
Das ist der Anfang. Nochmal ganz die kurze Frage. Wir haben ja eine unheimlich hohe Wahlbeteiligung, was die Briefwählerschaft, also fast über 50% am Briefwahl gemacht. Die konnten von der Maskenaffäre noch nichts wissen. Wäre der Verlust der CDU noch stärker ausgefallen, wenn die das gewusst hätten, oder was glauben Sie?
Na, das ist ein bisschen rumorakeln. Wir gehen mal davon aus, das ist schon so, dass wir sehen ja auch an den Wählern, normalerweise in Rheinland-Pfalz sieht man das ganz deutlich, dass die älteren Wähler halt konservativer wählen. Aber wir haben festgestellt auch, der Kretschmann ist auch von einem Großteil der 60-plus gewählt worden, was sehr untypisch ist für den Grünen. Das heißt also, auch das ist möglich. Insofern sage ich mal, ja, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend war. Es hat nur noch mal einen Ruck gegeben in diese Richtung. Diejenigen, die zur Wahlurne gegangen sind, sagten, die spinnen doch. Und für mich ist natürlich auch immer entsetzlich, irgendein Unsinn passiert in diesem Land. Und Thüringen ist immer mittendrin und mit dabei. Also wir, das größte Thüringen aller Zeiten, müssen da unbedingt auch einstellen, der offensichtlich auch noch Formen der Korruption entwickelt hat, die spannend sind. Das heißt, die arme CDU hier kriegt noch eins dran und insgesamt ist das natürlich schädlich, weil wir ahnen es ja, dass sowas passiert, aber dass es so direkt und dreist passiert, ist unangenehm. Und insofern, dass Thüringen dabei ist, tut mir einmal mehr leid. Wir sind leider im Augenblick nicht gut unterwegs. Wenn wir auch Corona noch dazu sehen, also diese schrecklichen Zahlen in Greiz, und da stellt sich die führende die Landrätin dahin, die Frau Schweinsburg, und schreit und sagt, da muss Erfurt retten und so weiter. Die haben das im Frühjahr schon mal, diese Zahlen gehabt. Die haben jetzt wieder keine einzige Stelle, wo die mal sagen, wir haben auch was falsch gemacht.
Kreuz ist aus Thüringen, ich weiß. Naja,
Ja, sie sind nicht für alles verantwortlich, was dort passiert, aber es sind schon manche merkwürdige Dinge, die da laufen.
Das stimmt, ja. Ja. Naja, wenn ich jetzt verantwortlicher wäre für eine Schlagzeile, dann würde ich jetzt schreiben in Thüringen, wenn ich jetzt zur Thüringer Zeitung würde, CDU-Maskensumpf, Thüringer CDU-Maskensumpf. Ist das zu hart? Weil Sumpf, das klingt ja wirklich ekelhaft. Ist es ein Skandal?
Naja, das sind mehrere Geschichten, die da zusammenkommen. Auf der einen Seite ist da so ein Forschertyp, der offensichtlich den Durchblick hatte, wie das so funktioniert im Ganzen. Auch keinerlei Schuldbewusstsein. Ich meine, der Rücktritt war ja offensichtlich schon mit dem Blick darauf, was da noch alles kommt. Also zu dem Zeitpunkt hat er ja nicht gleich gesagt, wir haben noch das und das und das und das gemacht. Dann sieht man, wie sie über Bande spielen. Das heißt, da wird ein Geschäftchen eingefädelt mit einer Firma, die überteuerte Masken verkauft, in einer Zeit, wo es allen doch ziemlich hart zugeht, ja, sagen wir insgesamt. Wir hatten damals zu wenig. Und dann wird das Ganze nicht an den Abgeordneten selbst in seine Tasche gesteckt, sondern an seinen Kreisverband überwiesen. Und zu behaupten, da sei nichts gelaufen, kein Geld unterwegs gewesen, ist eben halt wirklich auch unverschämt und dreist, wenn das zu machen ist. Und dann kommt für mich immer noch der lustige Aspekt der ganzen Geschichte. Man hat Anzeigen aus Aserbaidschan in einem Parteiblatt. Das ist zwar nicht offiziell der CDU zuzuordnen, aber dem Abgeordneten natürlich. Und der wirbt für ein Shoppingwochenende in Baku und das Ganze in Suhl. Also ich finde das ja, es wäre in Gera, hätte ich ja noch verstanden. Die fahren ja gerne mal nach Baku, aber in Suhl finde ich das, und dazu behaupten, dass er alles rechtens und dass er alles wunderbar. Natürlich, so ein Ding muss finanziert werden, so ein Parteiblatt, wo man für sich selbst Werbung macht. Das ist ja Parteiwerbung und nichts anderes. Und da ist so eine Anzeige von einem dubiosen Regime offensichtlich gerade gut genug, um, sage ich mal, die Kosten niedrig zu halten oder vielleicht das Ganze damit zu finanzieren. Es ist schon dreist, was da passiert. Und ich finde immer wieder, es sind ja auch oft, im Fall von Suhl, ist es ja ein Mann, der sehr im Konservativen, also so am Rande der CDU schlittert. Ich wundere mich sowieso, woher diese ganzen Leute immer, vor allem in Thüringen, in Sachsen kommen. Und die sind auch ziemlich skrupellos offensichtlich. Und dass der jetzt nun, ein Rennen genommen worden ist, auch wenn er so tut, als ob er es selber gemacht hat, ist schon richtig. Aber für Thüringen natürlich ein enormer Schaden.
Schlicht korrupt, schreibt Martin Debes heute in der Zeitung. Das trifft.
Das ist verständlich. Ich meine, wenn das jetzt, sage ich mal, nicht in die eigene Tasche, die aufgehalten worden ist, gegangen ist, sondern parallel in die Kasse der Union dort. Aber das ist natürlich, und wir gehen jetzt mal davon aus, das ist eine Methode, die öfter angewandt wird. Ja, das heißt, dass man nicht direkt das Geld kassiert, aber auf Umwegen. Da hat sich offensichtlich seit Helmut Kohl und seinem Skandal nichts geändert.
Die einen sprechen AstraZeneca aus, andere sagen AstraZeneca. Wissen Sie, wie es richtig ausgesprochen wird, oder wird es gesprochen, wie es gesprochen wird?
Na, ich bin ja schon froh, wenn Sie es alle richtig schreiben. Also es gibt ja auch mindestens 5 verschiedene Schreibweisen. Man muss dann immer schauen, ist es überhaupt das, was Sie meinen? Die einen schreiben es auseinander, die anderen mit einem Bindestrich, die anderen schreiben es so, wie die Firma es gerne hätte. Ich bin da jetzt kein Linguist und gehe jetzt mal auf, also ich weiß, AstraZeneca heißt das, ja. Aber sage ich jetzt mal, die Frage ist ja für uns nicht, wie es geschrieben wird, sondern was die da veranstalten, dass die laufend uns sozusagen die Lieferungen kürzen, abgesehen von den Diskussionen, die da sind, dass vielleicht Nebenwirkungen existieren, da glaube ich, übertreiben einige im Augenblick bei Millionen. Wir werden wir sehen, wenn wir 60, 70 Millionen Menschen in Deutschland impfen, da wird es immer wieder auch parallel Ereignisse geben. Thrombosen sind auch ohne dem, sage ich mal, da. Und manchmal wird das natürlich auch dann einen Bezug haben oder man versucht, den herzustellen. Ich glaube, im Augenblick ist das übertrieben. Insofern ist auch richtig, dass Deutschland ruhig bleibt. Aber wo wir nicht ruhig bleiben können, Thüringen hat es ja gezeigt, wir müssen eine ganze Reihe Termine erstmal absagen, können keine neu gemacht werden, weil die Firma offensichtlich England gut beliefert, aber uns nicht. Und das ist natürlich für eine Firma, die hier auch zum Teil in Schweden ja beheimatet ist, nicht nur in England, angesichts der ganzen Entwicklung, es ist unfair. Und ich glaube, die Europäer werden jetzt gescholten, die Deutschen werden gescholten. Es gibt ja Diskussionen, auch die Österreicher, die Bulgaren sagen, ja, es wird ungerecht verteilt in der EU. Das stimmt nicht. Die haben sich damals auf AstraZeneca gestürzt und wollten BioNTech, weil es ihnen zu teuer und zu kompliziert war, nicht nehmen. Die Deutschen haben gesagt, wir nehmen das gern. Jetzt kriegen die natürlich weit weniger AstraZeneca und wir kriegen dadurch mehr BioNTech. Jetzt empören sie sich darüber, dass sie selber erstmal sparen wollten, aber jetzt im Nachhinein die anderen verantwortlich machen. Und insofern sage ich mal, müssen wir ganz ruhig die Dinge immer wieder runterbrechen, sagen, Ruhe bewahren, wir werden in Europa das vernünftig machen. Schauen Sie mal, es ist doch skandalös, die Amerikaner lassen nichts mehr raus, selbst die Kanadier kriegen von ihnen nichts. Ja, also eigentlich ein Land, was gleich nebenan ist, großer Freund. Und die Kanadier werden aus Europa beliefert mit den Mitteln. Das heißt also, wir sind da schon weltweit durchaus ein Beispiel, wo man sagt, nein, es geht auch in dieser schweren Zeit nicht nur, wir können uns nicht nur an uns denken, und es wäre auch zu kurz gedacht, weil im Prinzip die Mutationen dann irgendwann zu uns kommen und wir dann das Mittel nicht mehr haben. Das heißt also, an dieser Stelle, glaube ich, ist ein Zeichen dafür, recht vernünftig, und Europa ist ein gutes Beispiel und nicht Amerika und nicht Großbritannien und auch nicht Israel.
Die Zahlen sind ja einfach mal Zahlen, man muss zuordnen, muss sie ins Verhältnis setzen und muss sie vor allen Dingen interpretieren. Das ist wohl das Schwerste derzeit. Wie interpretieren Sie denn die aktuellen Infektionszahlen, Inzidenzwerte und so weiter?
Naja gut, Thüringen, wir haben ja seit Wochen schon gesagt, eigentlich gibt es in Thüringen keinen Grund, irgendwas zu öffnen. Weimar ist beneidenswert stabil in dieser Situation, das finde ich gut, also die liegen unter 50 heute. Erfurt ist über 100 schon gestiegen, liegt so bei 100. Ich glaube, da irgendwelche Experimente zu machen ist unsinnig, da wir auch davon ausgehen müssen, dass in den nächsten Wochen das nochmal steigt. Es gibt ja schon vom RKI die Warnung, also die dritte Welle läuft. Und sie erfasst diesmal auch junge Leute, vor allem auch Kinder, Jugendliche. Also insofern, sage ich mal, befinden wir uns in der Situation. Wir müssen uns bei denen bedanken, die sich nicht dran gehalten haben die ganze Zeit. Die haben uns das eingebrockt. Dadurch gibt es diese große Anfälligkeit. Das haben wir ja schon im August und Juli gesagt, wenn sich alle vernünftig verhalten, gibt es gar keine Pandemie. Aber es verhalten sich eben alle nicht vernünftig. Wir haben ja wieder Demonstrationen gehabt, wo es ja auch gewalttätig zuging. In Erfurt Gott sei Dank nicht, aber in Dresden. Also ich würde sagen, wir müssen einfach auch eine innere Diskussion führen, gerade zum Beispiel in Greiz mit fast 500 Inzidenz. Das ist ja wirklich erschreckend, was da passiert. Wie kommt es dazu, dass Greiz immer wieder dieses Schauspiel abliefert? Ich muss es wirklich sagen, diese Diskussion findet nicht statt, genauso wie bei uns insgesamt. Warum ist Thüringen in seiner Entwicklung doppelt so betroffen wie der Rest Deutschlands? Warum? Warum ist es in Südthüringen so stark? Warum ist es in Hildburghausen, in Schmalkalden und in den Gegenden stark, wo man gerne nochmal, selbst in dieser schweren Zeit, nochmal Fasching feiert und gemeinsam zu Gesängen auftritt. Das heißt, es gibt schon auch ein mentales Problem an dieser Stelle und das Nichtbefolgen der Dinge führt eigentlich dazu, was wir jetzt passiert. Und ich verstehe jeden, der entsetzt ist, jeden Geschäftsinhaber, jeden aus der Kulturbranche, die sagen, mein Gott, ihr bringt uns hier gerade um. Nein, es bringen sie die Leute um, nicht die Merkel, nicht der Bodo Ramelow oder so etwas. Es bringen die Mitbürger um, die scheinheilig daneben stehen und sagen, es gibt ja gar keine Pandemie. Und insofern ist es interessant, da kommen wir auch, schließen wir gleich die Runde. Die Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass die Leute dort sehr vernünftig sind und gesagt, AfD, das kann doch gar nicht wahr sein. Also die haben die abgestraft, zum Teil ein Drittel verloren. Weil natürlich jemand, der in dieser Zeit behauptet, es gibt gar keine Toten, es gibt gar keine Pandemie mehr, das ist natürlich, sag ich mal, irre im Prinzip. In Thüringen sagen aber die Umfragen, dass die wieder zugelegt haben. Das zeigt einfach den mentalen Zustand eines Teils unserer Bevölkerung, Viertelteil. Da muss man sagen, darüber müssen wir eigentlich mal in Thüringen mal diskutieren und nicht abwarten, bis andere in Deutschland fragen, na, was ist denn mit den Thüringern los?
Das frage ich mich so, was ist mit uns los? Wer sind wir eigentlich? Was ist Thüringen? Ach, was ist Thüringen? Herr Lochthofen, haben wir was vergessen?
Ja. Ach, wir hätten natürlich auch mal ein paar nette Sachen sicherlich, aber im Augenblick leider, sage ich mal, bleibt uns die Zeit nicht dafür. Also insofern, ja, ich hoffe, dass nächste Woche die Nachrichten von der Corona-Front nicht zu düster sind.
Mhm. Herr Lochthofen, danke für Ihre Geduld, danke für Ihre Ruhe und Ihnen eine wunderschöne Woche und bleiben Sie gesund.
Naja, sie soll ja recht frisch und kühl werden, also passen Sie auf Ihre Hose, trocknen Sie sie in Ihrem Studio, Sie brauchen sie auch noch auf dem Rückweg.
Danke, tschüss.
Gut, tschüss.